Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den Niederlanden hat heute die neue Regierung ihre Arbeit aufgenommen und zum ersten Mal sind auch Rechtspopulisten daran beteiligt. König Willem Alexander vereidigte das Kabinett des neuen Ministerpräsidenten Schoof. Stärkste Kraft in der Koalition ist die extrem rechte Partei unter Geert Wilders. Dieser hat zwar auf ein Regierungsamt verzichtet, dürfte aber trotzdem deutlich Einfluss auf deren Politik nehmen.
Schlüsselübergabe vom Alten an den Neuen. Mark Rutte ist außer Dienst und schwingt sich aufs Rad. Der Neue übernimmt. Regierungswechsel auf Niederländisch. Der neue Regierungschef ist Dick Schoof. Parteilos, vorher Spitzenbeamter, davor Geheimdienstchef. Am Vormittag Termin im Königspalast. Willem Alexander vereidigt die Regierung, die Wahlsieger Geert Wilders geformt hat. Und der hat klare Vorstellungen. Es kommen Grenzkontrollen. Wir wollen eine Ausnahme vom Asylpakt der EU. Außerdem schaffen wir den zeitlich unbegrenzten Aufenthalt für Asylbewerber ab. Es ist die strengste Asylpolitik aller Zeiten. Umsetzen soll sie es, die Ministerin für Migration, eine Hardlinerin, die schon mit rechten Verschwörungstheorien auffiel. Gesundheitsministerin wird eine Abtreibungsgegnerin. Ministerin für Entwicklungshilfe eine Parteifreundin, die Entwicklungshilfe früher abschaffen wollte. Es wird Veränderungen geben, so viel ist klar. Viele Minderheiten werden sich unsicher fühlen mit so einer Regierung. Ich glaube, dass Geert Wilders nicht so extrem ist, wie er manchmal rüberkommt. Die Grenzen müssen dicht gemacht werden, so weit wie möglich. Einen Posten hat Wilders in der neuen Regierung nicht. Das war die Bedingung für die Koalition. Trotzdem, Wilders bleibt der starke Mann im Hintergrund.
Die Regierung braucht ja die Mehrheit im Parlament für alles, was die machen wollen. Und Geert Wilders hat die größte Partei im Parlament. Also die können ganz viel Einfluss ausüben auf das, was die Regierung ausführen möchte.
Und Wilders könnte jederzeit mit Neuwahlen drohen. Laut aktuellen Umfragen würde seine Partei dadurch noch stärker als ohnehin schon. Wirklich stabil wirkt die neue Koalition nicht. Eine der Parteien ist angetreten für Rechtsstaatlichkeit. Auf der anderen Seite Geert Wilders, der bis vor kurzem noch Moscheen und Korane verbieten wollte. Und der Kitt, der all das zusammenhalten soll, ist ein parteiloser Ministerpräsident ohne große Politikerfahrung und eine sehr dünne Koalitionsvereinbarung.
In den vergangenen Jahren herrschte beinahe Funkstille zwischen Deutschland und dem Nachbarn Polen. Zu groß waren die Gegensätze zwischen beiden Regierungen. Nachdem der europafreundliche Donald Tusk die Regierungsgeschäfte in Warschau übernommen hat, wollen beide Seiten wieder enger zusammenrücken. Und so ist Bundeskanzler Scholz heute mit 10 Ministerinnen und Ministern nach Polen gereist, zu den ersten Regierungskonsultationen seit 6 Jahren.
Das Denkmal des kleinen Aufständischen. Es erinnert an die vielen Kinder, die 1944 im Warschauer Aufstand gegen die Nazis kämpften und starben. Kanzler Scholz kündigt heute für die 40.000 noch lebenden Opfer der NS-Besatzung eine Wiedergutmachung an. Sie soll ein Grundstein sein für die neue Partnerschaft zwischen Polen und Deutschland.
Deutschland wird sich deswegen auch um Maßnahmen zur Unterstützung für die noch lebenden Opfer des deutschen Angriffs und der Besatzung in den Jahren 39 bis 45 bemühen.
Ist uns auch wichtig, konkreter wird es heute aber nicht. Mehr Verantwortung Deutschlands, die wünscht sich Regierungschef Tusk auch bei der Sicherung von Polens Ostgrenzen mit Belarus und Russland. Die will er noch sicherer machen gegen Angriffe, Kosten 2,3 Milliarden Euro. Ich habe heute von Herrn Bundeskanzler erfahren, dass Deutschland bereit ist, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern die Verantwortung für die Sicherheit und Undurchdringbarkeit der Außengrenze zu übernehmen. Ob damit auch die Finanzierung gemeint ist, das bleibt offen. Doch dass Deutschland und Polen gemeinsam mehr Verantwortung für die Sicherheit Europas übernehmen wollen, das wird heute immer wieder deutlich und vielleicht auch notwendig, wenn in Frankreich nach der Stichwahl eine rechtspopulistische Regierung übernehmen könnte.
Polen und Deutschland werden die Pfeiler einer demokratische, liberale Europa. Und deswegen kommt die Bedeutung, das ist eine Herausforderung und das ist eine Verantwortung für die Zukunft Europas. Die Frage ist, ob die beiden Herren, also Herr Scholz und Herr Tusk, imstande werden, diese Verantwortung zu tragen.
Die deutsch-polnischen Beziehungen sind in der Normalität angekommen. Und das zum genau richtigen Zeitpunkt. Deutschland und ein neues, selbstbewusstes Polen könnten zum Stabilitätsanker in Europa werden.
Ungarns Ministerpräsident Orbán gilt in der EU als einer der russlandfreundlichsten Regierungschefs. Sanktionen gegen Moskau und Finanzhilfen für die Ukraine hatte er mehrfach verzögert. Seit gestern hat Ungarn nun den EU-Ratsvorsitz inne. Und heute ist Orbán überraschend zum ersten Mal seit Kriegsbeginn nach Kiew gereist. Im Gespräch mit Präsident Selenskyj rief er zu einer raschen Waffenruhe mit Russland auf. Selenskyj hielt dem entgegen, sein Land brauche einen gerechten Frieden. Trümmer und Zerstörung. Ein Bild, wie wir es aus dem Gaza-Krieg kennen, nur diesmal ist der Ort ein anderer. Das betroffene Dorf liegt im Süden des Libanon. Von dort aus wird immer wieder das benachbarte israelische Grenzgebiet beschossen. Israel reagiert mit Gegenangriffen. Zehntausende Israelis mussten bereits ihre Häuser verlassen. Die Furcht vor einem weiteren großen Krieg wächst, nicht nur im betroffenen Grenzgebiet.
Ein Wald im Norden von Israel, rund 10 Kilometer entfernt von der Grenze zum Libanon. Und schon hier ist klar, die Region wird immer mehr zum Kriegsgebiet. Das israelische Militär will uns die Zerstörung durch Hezbollah-Raketen zeigen. Ich war hier und habe gegen das Feuer gekämpft, sagt dieser israelische Oberstleutnant. Es war dramatisch, eine schwierige Aufgabe. Und die Hezbollah greift weiter täglich an. Nicht nur Wald wird dabei zerstört, wie wir später noch sehen werden. Die andere Seite, Bilder eines UN-Konvois im Libanon. Auch hier Zerstörung. Die israelische Armee hat dort laut eigenen Angaben 6000 Hezbollah-Stellungen angegriffen. Auch hier mussten zehntausende Menschen fliehen. Zurück in Israel. Wir begleiten das Militär noch näher an die Grenze. In diesem Ort leben eigentlich 300 Menschen, seit Monaten fast niemand mehr. Die Hezbollah kann jederzeit erneut direkt auf den Ort schießen.
Das israelische Militär will, dass wir nur ganz kurz hier sind. Wir sind ganz nah am Libanon. Man sieht hier die Zerstörung durch Angriffe der Hezbollah. Und es ist vollkommen unklar, wann die Menschen hierhin zurückkehren können.
Außerhalb der Gefahrenzone, erklärt Oberstleutnant Jordan. Damit unsere Bürger zurück nach Hause können, muss die Hezbollah das Grenzgebiet verlassen. Entweder durch ein Abkommen oder nach einem Krieg. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet. Ob sich ein offener Krieg noch verhindern lässt, kann im Moment niemand beantworten.
Fast jeder dritte Erwerbstätige ab 50 Jahren will vorzeitig in Rente gehen. Das ergibt eine Umfrage der Techniker Krankenkasse. Den Firmen dürfte der Befund Sorgen bereiten. Ihnen fehlen schon jetzt Fachkräfte. Wie Unternehmen dazu beitragen können, dass ihre Beschäftigten gern länger arbeiten, zeigt ein Beispiel aus einer Autowerkstatt in Baden-Württemberg.
Ihm macht seine Arbeit in der Kfz-Werkstatt eines Autohauses in Pforzheim Spaß. Markus Hölzle denkt mit 59 langsam an die Rente, könnte sich aber vorstellen, darüber hinaus zu arbeiten.
Ja, so stundenweise oder mal einen halben Tag oder tagweise, vielleicht auch zum Aushelfen. Wenn es mal klemmt, wäre schon die Überlegung wert.
Harald Rudolf ist im Unternehmen für die Ersatzteilbeschaffung zuständig. Er würde gerne in Rente gehen, wenn er 63 ist. Das Problem sei das Geld, das ihm dann fehle.
Ich kriege dann im Monat 254 Euro abgezogen pro Monat. Also muss ich, um abzugsfrei in Rente zu gehen, muss ich bis 65 arbeiten.
Laut TK-Gesundheitsreport sagen 31,3% der Befragten über 50, sie wollen früher in Rente gehen als gesetzlich vorgeschrieben. 46,9% wollen zum regulären Eintrittsalter gehen. Die anderen 21,8% wollen länger arbeiten oder tun es schon. Einen früheren Renteneintritt wünscht sich laut Studie oft, wer in großen Betrieben arbeitet, einen guten Verdienst und eine lange Betriebszugehörigkeit hat. Familienbetriebe wie das Pforzheimer Autohaus sind laut Gesundheitsreport im Vorteil, wenn es darum geht, Mitarbeiter länger zu halten.
Ich denke, dass kleine Unternehmen, wo keine Personalabteilung da ist, wo die persönliche Bindung zum Chef vielleicht doch nochmal eine ganz andere ist, man schaut sie ins Auge. Und ich denke, das Offene gehört dazu.
Er versuche deshalb, die Wünsche seiner älteren Mitarbeitenden etwa nach flexibleren Arbeitszeiten zu erfüllen. Denn jeder, der nicht früher in Rente gehe, sei in Zeiten von Nachwuchs- und Fachkräftemangel ein echter Gewinn.
Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Melis Seckmann will in die CDU eintreten. Die 30-Jährige begründete ihren Schritt damit, dass sich ihre Vorstellung darüber, wie Politik gemacht werde, weiterentwickelt habe. Es brauche eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung sagen und ihre Sorgen mitteilen könnten, ohne in Schubladen gesteckt zu werden. Seckmann kommt aus Mannheim und hat türkische Wurzeln. Der Grünen-Kreisverband Mannheim forderte Seckmann auf, ihr Abgeordnetenmandat abzugeben. In Geschäften wird immer mehr gestohlen. Der Einzelhandel schätzt, dass es im vergangenen Jahr an jedem Verkaufstag Waren im Wert von 13 Millionen Euro waren. Gründe sind offenbar höhere Preise. Es gibt aber auch immer weniger Personal zur Kontrolle. Das ergab eine Studie des Handelsforschungsinstituts EHI. Die Branche setzt vor allem auf mehr Sicherheitsmaßnahmen.
Fast jeden Tag wird in diesem Kölner Supermarkt ein Ladendieb erwischt. Um Täter zu überführen und Diebstahl zu verhindern, betreibt der Inhaber viel Aufwand.
Alle 5 Meter ungefähr haben wir hier eine Kamera stehen, das heißt um die 60 Kameras.
Dazu arbeitet hier ein Ladendetektiv in Vollzeit. Ladendiebstähle haben im vergangenen Jahr bundesweit zugenommen. Dabei zeigte der Trend lange Zeit nach unten. Von 2022 auf 2023 aber stiegen die Zahlen um 23,6%. Höher waren sie zuletzt 2006.
Wir haben eigentlich 2 große Tätergruppen. Das eine sind die Gelegenheitstäter, die deutlich zugenommen haben. Und auf der anderen Seite haben wir eine deutliche Zunahme der Bandendiebstähle, die immerhin 30% des Gesamtschadens ausmachen.
Die Preissteigerungen im vergangenen Jahr gelten als eine mögliche Erklärung für den Anstieg. Besonders häufig wird geklaut, was eher klein ist und sich leicht zu Geld machen lässt. Spirituosen, aber auch Kaffee oder Rasierklingen. Eine Herausforderung für den Handel.
Das Sicherheitskonzept, was wir hier betreiben, das kostet natürlich Geld, absolut. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir es nicht hätten, würden wir einen weitaus erheblicheren wirtschaftlichen Schaden durch Diebstahl haben.
Der Handelsverband kritisiert, dass Verfahren gegen Ladendiebe zu häufig eingestellt würden. Er fordert, der Staat müsse insbesondere bandenmäßig organisierten Ladendiebstahl gründlicher bekämpfen.
In Indien sind bei einer Massenpanik mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Sie hatten eine religiöse Veranstaltung im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh besucht. Als das Unglück passierte, drängten sich offenbar viel zu viele Menschen in einem überhitzten Zelt. Unter den Todesopfern sollen viele Frauen und Kinder sein. Es gibt zahlreiche Verletzte. Die Unglücksursache wird noch ermittelt. Statt der zugelassenen 5.000 Teilnehmer haben offenbar mehr als 15.000 Gläubige an dem Fest teilgenommen. Über die Karibik zieht zurzeit ein gefährlicher Wirbelsturm, außergewöhnlich früh in der Saison. Mit bis zu 260 Kilometern pro Stunde traf Hurricane Beryl vom Atlantik aus auf die Inselgruppe der Kleinen Antillen. Dabei richtete er große Schäden an. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.
Mit Wucht trifft Beryl auf Land. Sturmfluten, lebensgefährliche Böen und heftiger Regen verwüsten die östlichen Karibikinseln, wie hier in Grenada. Beryl deckt Dächer ab, knickt Bäume um, schneidet Inseln von der Kommunikation ab. Teils fällt der Strom aus, Trümmer blockieren Straßen. Dächer von Häusern sind an mir vorbeigeflogen. Das war eine schreckliche Erfahrung. Satellitenbilder von Beryl, den Wissenschaftler als historisch bezeichnen. Erst wird er rasend schnell in nur 24 Stunden vom Tropensturm zum Hurrikan der zweithöchsten Kategorie. Dann verstärkt er sich nochmal. Ein Hurrikan der höchsten Kategorie im Juli, das gab es über dem Atlantik noch nie. Grund ist das warme Meerwasser, das wie Treibstoff wirkt, sagen Wissenschaftler. Hurrikans entstehen ab 26 Grad Wassertemperatur. Der Klimawandel mache starke Stürme wahrscheinlicher. Die Stürme intensivieren sich schneller. Mehr Hurrikans dürften also eine hohe Kategorie erreichen. Die US-Wetterbehörde warnt vor einer besonders heftigen Hurrikansaison im Atlantik. In Barbados räumen sie bereits auf, während Mexiko beginnt, seine Strände zu sichern.
Zur Fußball-EM, da haben sich in München die Niederlande den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Mit 3:0 setzten sie sich am Ende klar gegen Rumänien durch.
Daniel Malen und Cody Gakpo bei den Niederländern die Spieler des Spiels. Der Favorit gegen die Rumänen hungrig im Spiel nach vorne. Gakpo, das 1:0 in der 20. Minute, sein drittes Turniertor. Es ist die Torwart-Ecke, Keeper Nita lässt den Ball durch. Besorgte Gesichter bei der rumänischen Spielanalyse zur Pause. Oranje kontrolliert die Partie auch in der zweiten Hälfte. Van Dijk, der Pfosten, verhindert die höhere Führung. Kurz vor dem Ende dann Gakpo. Riesenvorbereitung für den Dortmunder Malen. Das hochverdiente 2:0. Und Daniel Malen erzielt mit dem Schlusspfiff noch das 3:0. Die Niederlande stehen nach einem starken Offensivauftritt im EM-Viertelfinale.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 3. Juli.
Auch morgen sorgen Tiefdruckeinfluss und kühle Meeresluft für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht fällt vor allem im Osten und Süden gebietsweise Regen, in Nordseenähe einzelne Schauer, sonst oft trocken und im Westen auch größere Wolkenlücken. Morgen anfangs gelegentlich Sonnenschein, sonst viele Wolken und erst im Süden, später von Westen verbreitet Regen, der im Südwesten mitunter kräftig ist. Im Osten gibt's noch ab und zu Sonne und nur einzelne Schauer. Heute Nacht 14 bis 10 Grad, im Ems sowie im westlichen Bergland teilweise nur einstellige Werte. In der Eifel morgen frische 13, Richtung Osten immerhin um 20 Grad. Am Donnerstag wechselhaftes und windiges Schauerwetter Richtung Nordwesten, später freundlicher. Am Freitag bei Sonne und Wolken meist trocken, aber am Samstag sind wieder teilweise heftige Schauer und Gewitter möglich. Es wird deutlich wärmer.
In den Tagesthemen heute um 23.45 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die Frage, was der neue EU-Ratsvorsitzende und Putin-Freund Orban mit seinem Ukraine-Besuch bezweckt. Außerdem, die Zeit läuft. Wie weit ist die Koalition im Ringen um den neuen Haushalt? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.